Nur gegessen und gespielt, könnte man jetzt fast meinen von den Bildern. Nein, wir haben uns auch Gedanken über das Thema gemacht, was hier vorne steht. Weise Sprüche statt leere Worte. Ihr werdet jetzt wahrscheinlich wissen, wenn Weise und Spruch drin vorkommt, um was es geht. Ihr könnt eure Bibel auch schon mal griffbereit behalten. Wir werden uns heute in dem Buch der Sprüche bewegen. Wir werden aber da auch immer mal ein bisschen drin rumblättern. Wenn du Weisheit malerisch darstellen müsstest, wie würde das Bild aussehen? Ich habe in der Schule mal gelernt, ein Substantiv wird groß geschrieben, ist was, was man sehen und anfassen kann. Dann kommt man zur Weisheit. Wie macht man das dann? Wie würde dann dein Bild aussehen von Weisheit? Vielleicht doch alles ein bisschen ähnlich. Ein älterer Mensch mit grauem Haar, wenn es ein älterer Mann ist, vielleicht ein langer Bart, der irgendwo sitzt und auch eine gewisse Ruhe ausstrahlt oder Souveränität und wo in friedlicher Atmosphäre herrscht und irgendwie das ganze Alter oder das, was der Mensch erlebt hat, zum Ausdruck kommt, Lebenserfahrung zum Ausdruck kommt. Weisheit ist die Fähigkeit, kritische Situationen oder schwierige Entscheidungen zu meistern, durch Lebenserfahrung, durch gelerntes Weitblick, Wissen. Ist das jetzt nun wirklich das richtige Thema für ein Jugendwochenende? Was kann man schon wissen vom Leben, wenn man 14 ist oder 18 oder 23 und eigentlich das ganze Leben noch vor sich hat? Kann man da über Weisheit sprechen? Ist das nicht vielleicht eher mal ein Thema für einen Seniorennachmittag, wo so die Lebenserfahrung in geballter Form zusammensitzt und man da vielleicht viel mehr drüber sagen könnte und sich austauschen könnte? Kann ein junger Mensch weise sein? Ich denke auf jeden Fall, der Wunsch nach Weisheit ist kein Privileg des Alters. Und der Wunsch, weise Entscheidungen zu treffen, mit Weitblick und Umsicht, oder der Wunsch, gute Worte zu finden für sämtliche Situationen, Worte, die vielleicht korrigieren, aber nicht verletzen. Ich denke, dieser Wunsch, den haben wir alle, egal ob wir 14 oder 84 sind. Aber natürlich haben wir erkannt oder müssen wir zugeben, ist eine Lebenserfahrung ein sehr großer Bestandteil, um weise Entscheidungen im Leben treffen zu können. Aber die Grundlage, dass man ein weises Herz hat oder weise sein kann, die kann man schon sehr früh legen. Und wir wollen sehen, worauf es ankommt und was die Bibel da auch für Ratschläge gibt und was da für Sprüche stehen, um weise zu werden, um weise zu sein und weise zu handeln. Hast du schon mal eine falsche Entscheidung getroffen? Ich meine jetzt nicht, dass deine Frau dir morgens sagt, dass die Krawatte nicht zum Hemd passt, sondern ich meine Entscheidungen, die eine Auswirkung haben, die eine Tragweite haben, die möglicherweise für mein ganzes Leben entscheidend sind. Wo ich vielleicht sage, wenn ich die Zeit nochmal zurückdrehen könnte, würde ich mich anders entscheiden. Würde ich vielleicht eine bessere Entscheidung treffen. Und vielleicht kennt ihr solche Dinge, die dann fürs ganze Leben doch einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Manchmal vielleicht auch Wunden. Und die uns unsicher machen oder vielleicht sogar Angst vor Entscheidungen machen. Viel schöner ist es natürlich, sich an diese Dinge zu erinnern, die man gut entschieden hat, wo man sagt, das war genau das Richtige. Es ist schöner, richtige Entscheidungen zu treffen, richtige Wege zu gehen und gute Worte zu finden, aus einem Gespräch herauszugehen und zu sagen, das war gut, das hat beiden geholfen. Aber angesichts der vielen Fragen, die sich uns auch immer wieder stellen in unserem Leben, ist der Wunsch nach Weisheit in jedem von uns da. Fragen wie, welchen Beruf soll ich erlernen? Was soll ich studieren? Was passt zu mir, wenn eine Veränderung ansteht? In welche Richtung soll das gehen? Was kann ich tun? Ist der oder die der richtige Partner für mich? Entscheidungen, die fürs ganze Leben eine große Tragweite haben. Soll ich mir ein neues Auto kaufen, ja oder nein? Und wenn ja, welches? Auch das ist ein großer finanzieller Aspekt und für viele eine Frage, wo viel Weisheit nötig ist. Wie viel muss ich vorsorgen für das Alter? Wird meine Rente reichen, wenn ich nicht weiß, wie sich alles entwickelt? Was heute noch stabil ist, muss in 30 Jahren nicht auch noch so sein? Soll ich mich operieren lassen oder nicht? Ist das an der Zeit? Muss das sein? Oder ist es vielleicht lieber besser, auf Gott zu vertrauen und die Dinge so zu lassen, wie sie sind? Aber angesichts der noch viel größeren Fragen, die die ganze Welt beschäftigt und die jetzt immer durch die Nachrichten gehen, Finanzkrise, Flüchtlingskrise, Klimawandel, ist man doch geneigt zu denken oder man bekommt den Eindruck, dass es immer weniger Menschen gibt, die wirklich weise Entscheidungen treffen, weil einfach der Überblick über die Dinge fehlt, weil es alles viel zu vielschichtig ist und wirklich niemand mehr einen Durchblick hat. Aber angesichts der Entwicklungen merken wir auch, dass es dringend notwendig ist, dass es solche Menschen gibt. Was ist Weisheit? Man kann sich jetzt eine Definition rausziehen und ich habe das mal gemacht. Weisheit ist die Fähigkeit, bei Problemen, Herausforderungen und Entscheidungen die jeweils schlüssigste und sinnvollste Handlungsweise herauszufinden. Weisheit befähigt, Dinge zu sagen oder zu tun, die sich in einer Situation als nachhaltig sinnvoll erweisen. Dies geschieht häufig unter Vermeidung des eigenen Gefühlszustands oder gesellschaftlichem Gruppenzwang. Diesen Beisatz fand ich sehr bemerkenswert, dass richtige Entscheidungen nicht immer von unserem Gefühl abhängig sind und auch nicht davon abhängig sind, was die Mehrheit sagt. Ich möchte noch einen Fakt hinzufügen zu dieser Definition. Weisheit wird an Taten gemessen. Es geht nicht darum, sich in Wissen anzueignen oder anzulesen und Wahrheiten in Vorlesungen, Studien oder Gottesdiensten sich anzueignen, sondern es geht darum, diese Dinge in der Lebenspraxis zu erfahren und anzuwenden. Und das gilt für alle, das gilt für Christen und für Nichtchristen, wenn es allgemein um Weisheit geht. Wir kennen aus der Bibel zum Beispiel das weise Urteil des Salomos, wo das, was Salomo geschenkt bekommen hat, dieses hörende Herz, dieses weise Herz, in 1. Könige 3 können wir das lesen, zur Anwendung kommt, als er zu ein kluges Urteil spricht und die wahre Mutter des Kindes herausfindet, um das sich zwei Frauen gestritten haben und alle über diese Weisheit gestaunt haben. Ich habe noch ein aktuelleres Beispiel gefunden. Ich will euch das mal vorlesen. Der ehemalige New Yorker Bürgermeister LaGuardia vertrat hin und wieder den Polizeirichter. Eines kalten Wintertages führte man ihm einen alten Mann vor. Dieser Mann hatte aus einer Bäckerei ein Brot gestohlen. In der Vernehmung gab der Mann den Diebstahl zu und gab an, er habe das Brot nur gestohlen, weil seine Familie am Verhungern war. LaGuardia sprach das Urteil, denn das Gesetz erlaubte keine Ausnahme. So verurteilte er den armen Mann, der kein Geld hatte, zur Zahlung von $10. Aber dann wandte er sich an die Zuhörer im Gerichtssaal und zu ihrer Überraschung sagte LaGuardia, und nun verurteile ich jeden Anwesenden im Gerichtssaal zu einer Geldbuße von 50 Cent, und zwar dafür, dass er in einer Stadt lebt, in der ein Mann ein Brot stehlen muss, um seine Familie vor dem Hungerstod zu bewahren. Herr Gerichtsdiener, kassieren Sie die Geldstrafen sogleich ein und übergeben Sie diese dem Angeklagten. Der Hut machte die Runde und der alte Mann konnte mit fast 50 Dollar in der Tasche den Gerichtssaal verlassen, konnte seine Strafe bezahlen, konnte sich Brot kaufen. Ein weises Urteil, welches auf der einen Seite dem Gesetz, auf der anderen Seite der Moral und dem zu Helfenden gerecht wird. Weisheit wird in der Lebenspraxis sichtbar. Wie werde ich weise? Wenn wir jetzt schon dabei sind, ist das ja dann die Frage, die uns interessiert. Wie werde ich denn nun weise? Wir sind uns alle einig geworden, dass Weisheit nicht vererbt wird, dass es nicht angeboren ist, dass jeder an dem gleichen Punkt startet, dass es keine natürliche Begabung ist und, das ist interessant, dass man Weisheit lernen kann. Ein erster Vers in Sprüche 9, Vers 10, der beschreibt den Anfang der Weisheit. Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Das sagt uns die Bibel auch an anderen Stellen, in Hiob 28, Vers 28 oder Psalm 111, Vers 10, immer die gleiche Aussage. Als erstes, um weise zu sein, muss man Gottesfurcht haben. Und Gottesfurcht heißt, Gott als Gott anzuerkennen in drei Punkten. In seiner Erhabenheit und Macht. Zum zweiten als den Schöpfer, von dem unser Leben in jedem Augenblick abhängt. Und Punkt 3, als den Richter, vor dem nichts verborgen bleibt. Wer das in seinem Leben aufnimmt und umsetzt, der kann anfangen, ein weises Herz zu haben. Das ist der Grundstein der wahren Weisheit. Und wir waren uns einig, oder ihr könnt uns vielleicht zustimmen, dass je eher im Leben das geschieht, desto besser. Und deshalb war es auch ein gutes Thema für junge Menschen und für das Jugendwochenende. Dann geht es weiter. Ein Vers im Jakobus. Wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so bittet er Gott. Der nächste Schritt. Ich vertraue Gott. Gott ist der Anfang der Weisheit. Und wenn es mir fehlt, dann darf ich Gott bitten. Ich darf zu dem gehen, der Weisheit ist und Weisheit gemacht hat. Ja, wenn der Tank leer ist und ich Benzin brauche, fahre ich auch nicht ins Krankenhaus, sondern an die Tankstelle. Und Punkt 3, Gott gibt den Weisen ihre Weisheit und den Verständigen ihren Verstand. Also es kommt von Gott, nur er allein gibt's. Wir können jetzt aber nicht erwarten, dass wir Gott fürchten, ihn bitten und wissen, dass er es gibt. Und dann mal sehen, was so passiert, dass Gott uns vielleicht die Weisheit irgendwie eintrichtert. Gott gibt's den Seinen im Schlaf, vielleicht nach dem Motto, oder ja, uns damit überschüttet und wir gar nichts tun müssen. Wir dürfen Gott um ein weises Herz bitten, das stimmt, wie Salomo. Aber Salomo hat dann auch Weisheit gelernt. Er hat Weisheit gesammelt. Deswegen dürfen wir heute in den Sprüchen lesen. Und er hat Weisheiten über sie nachgedacht. Und so ist es auch, dass man Weisheit lernen kann. Wir haben da einen schönen Text gefunden in Sprüche 9. Den wollen wir uns mal lesen. Vers 1 bis 6. Sprüche 9, Vers 1 bis 6. Da ist ein schönes Bild über die Weisheit. Die Weisheit hat ihr Haus gebaut, hat ihre sieben Säulen ausgehauen. Sie hat ihr Schlachtvieh geschlachtet, hat ihren Wein gemischt, auch ihren Tisch gedeckt. Sie hat ihre Mägde gesandt, lädt ein auf den Höhen der Stadt. Wer unerfahren ist, der kehre hier ein. Wer ohne Verstand ist, zu dem spricht sie, kommt, esst von meinem Brot und trinkt von meinem Wein, den ich gemischt. Lasst fahren die Torheit und lebt und schreitet einher auf dem Weg der Einsicht. Ein schönes Bild, das wir auch sehen können, dass Gott alles vorbereitet hat und eingeladen hat. Und wer will, wem Weisheit mangelt, der kann dahin kommen. Er kann lernen. Er kann Gott bitten, ein weises Herz zu haben. Keiner kann sich entschuldigen nach dem Motto, ich habe mich gentechnisch untersuchen lassen, bei mir ist das mit der Weisheit nicht da. Jeder hat den gleichen Anfangspunkt, um ein weises Herz zu haben. Wer bei Gott nach Weisheit sucht, wird auch damit ausgerüstet werden. Und deshalb suchen wir in der Bibel nach weisen Sprüchen für unser Leben, wo wir auch darin sehen, was Gott dazu sagt, in verschiedenen Lebenssituationen, was klug ist, was weise ist, wie unser Handeln aussehen soll. Und das Buch der Sprüche enthält Jahrtausende alte Weisheiten. Und viele Lebensweisheiten, ist interessant, die sind ja in unser heutigen Sprachgebrauch eingeflossen, in Sprichwörtern, in Redewendungen, nicht nur aus den Sprüchen, sondern auch aus der ganzen Bibel. Hochmut kommt vor dem Fall zum Beispiel. Oder wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Alles zu seiner Zeit. Alle Wasser laufen ins Meer. Der Prophet gilt nichts in seinem Vaterland. Wer Wind sät, wird Sturm ernten. Ganz aktuell gibt's ein Buch. Das ist jetzt erst erschienen. Oder Redewendungen wie die Haare zu Berge stehen oder der Wolf im Schafspelz oder im Dunkeln tappen, etwas ausposaunen oder Perle vor die Säue werfen. Ich finde das schön, weil es zeigt uns die Aktualität der Bibel, dass diese Verse, diese Aussprüche noch genauso gültig sind für ein gutes Zusammenleben von Menschen heute wie damals. Und die Sprüche sind auch ein guter Anknüpfungspunkt, um mit Menschen darüber ins Gespräch zu kommen, weil sie anwendbar sind für jedes Leben. Es geht ja nicht speziell um Israel oder um große Männer der Bibel oder Geschichten der Bibel, sondern die Sprüche sind oft losgelöst davon und sind, wie gesagt, in den Sprachgebrauch heute auch so eingeflossen. Und wir haben an diesem Wochenende uns zu drei Themen versucht, solche Verse rauszusuchen. Der erste Punkt, Weisheit im Umgang mit dem, was ich habe, also mit meinem Besitz. Weisheit im Umgang mit mir selbst. Und Punkt 3 war Weisheit im Umgang mit meinem Nächsten. Und zum Punkt 1 möchte jetzt der Martin was sagen. Weisheit im Umgang mit dem, was ich habe.
Wir haben zum Jugendwochenende am Freitagabend schon mit dem Spielen angefangen, gleich nach dem Essen. Und das Spiel, was wir am Freitagabend gespielt haben, da ging es darum, dass ein Team eine Aufgabe meistern musste. Und jeder in diesem Team hatte bestimmte Fähigkeiten zugewiesen. Und die Aufgabe, die konnte erst gemeistert werden, als jeder von dem Team seine Fähigkeiten eingebracht hat. Und das Thema, das Spiel, das hat schon ein bisschen auf das Thema hingedeutet, Weisheit im Umgang mit dem, was wir haben. Ich habe am Anfang mich sofort über das Thema gefreut, habe gedacht, da fällt mir viel dazu ein. Und am Ende wurde das aber ganz breit, weil mir immer mehr einfiel, was wir alles haben. Als erstes, ich habe Geld, ich habe eine Arbeitsstelle, das schoss mir so durch den Kopf. Dann, ich habe ein Dach über dem Kopf, ich habe ein weiches Bett und ich habe jede Menge Krempel bei mir zu Hause. Ich habe aber auch Talente, ich habe Kraft, ich habe Zeit, genauso viel wie jeder andere. Ich habe Freiheit, Erkenntnis, ewiges Leben und mit allem zusammen habe ich auch Verantwortung, schon alleine über die Sachen, die ich habe. Wie gehe ich damit um? Für was setze ich mich ein mit den Sachen, die mir zur Verfügung stehen? Genau, woher habe ich das, was ich habe? Ich habe den Hiob zur Rate gezogen, der hat ja viel gehabt und den hat auch die Frage beschäftigt, weil der Gott hat den Teufel erlaubt, ihm das wegzunehmen, was er hatte. Und da hat er unter anderem auch diese Frage gehabt. Wir lesen Hiob seinem Schluss in Hiob 38, Vers 2 bis 7. Da sagt Gott, wer ist es, der den Ratschluss verdunkelt, mit Worten ohne Erkenntnis. Gürtel doch wie ein Mann deine Lenden, dann will ich dich fragen und du sollst mich lehren. Wo warst du, als ich die Erde gründete? Teile es mir mit, wenn du Einsicht kennst. Wer hat ihre Maße bestimmt, wenn du es kennst? Oder wer hat über ihr die Messschnur ausgespannt? Worauf sind ihre Sockel eingesenkt? Oder wer hat ihren Eckstein gelegt? Als die Morgensterne miteinander jubelten und alle Söhne Gottes jauchzten. Genau, und dann noch aus Hiob 1, Vers 21. Da sagt Hiob: Nackt bin ich aus meiner Mutter Leib gekommen und nackt kehre ich dahin zurück. Der Herr hat gegeben und der Herr hat genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Bei all dem sündigte Hiob nicht und legte Gott nichts Anstößiges zur Last. Genau, Gottes Schöpfung hat ein Ausmaß, das können wir uns nicht vorstellen. Und mitten in dieser Schöpfung sind wir ein Teil. Und alles, was uns umgibt, ist von Gott gemacht. Was wir haben dürfen, das kommt aus Gottes Hand und wird auch eines Tages dahin zurückgehen. Gott gibt und nimmt und es steht ihm frei, wem er was gibt. Genau, dazu ist mir das Gleichnis eingefallen aus Matthäus 25 von den anvertrauten Talenten, wo ein Herr seinen Knechten Geld gibt und sagt: Verwaltet das, bis ich wiederkomme. Was vertraut Gott uns an und was machen wir daraus? Ein Tipp für den Umgang mit dem, was Gott uns anvertraut hat, steht in Sprüche 11, ab Vers 24. Da ist einer, der ausstreut und er bekommt immer mehr, und einer, der mehr spart als recht ist und es gereicht ihm nur zum Mangel. Wer gern wohl tut, wird reichlich gesättigt, wer andere drängt, wird auch selbst gedrängt. Wer Getreide zurückhält, den verwünschen die Leute. Aber Segen kommt auf das Haupt dessen, der Getreide verkauft. Wer auf das Gute aus ist, sucht Wohlgefallen. Wer aber nach Bösen trachtet, über den wird es kommen. Wer auf seinen Reichtum vertraut, der wird fallen. Aber wie Laub werden die Gerechten sprossen. Genau, wer teilt, bekommt Segen. Das ist das göttliche Prinzip, wo Gott sieht, dass ein Mensch mit dem, was von Gott gegeben ist, gut umgeht, da schenkt Gott noch mehr dazu. Genau wie bei den Talenten, wo die Knechte, die die Talente vermehrt haben, dann am Ende noch mehr anvertraut bekommen haben. Und dann kann unsere Großzügigkeit Früchte tragen. Wenn es um Besitz geht, speziell um großen Besitz, erinnert das aber auch an den reichen Jüngling, der seinen Besitz über Jesus gestellt hat. Wir lesen aus 1. Timotheus ein paar Verse, wo es darum geht, wie durch Besitz auch Versuchung entstehen kann. 1. Timotheus 6, ab Vers 9. Die aber reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstrick und in viele unvernünftige und schädliche Begierden, welche die Menschen in Verderben und Untergang versenken. Denn eine Wurzel alles Bösen ist die Geldliebe, nach der einige getrachtet haben und von dem Glauben abgeirrt sind und sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt haben. Du aber, o Mensch Gottes, fliehe diese Dinge. Genau, wer viel hat, der ist auch leicht versucht, seinen Besitz über Gott zu stellen. Und da bewundere ich doch den Hiob, der so viel hatte und trotzdem an Gott festgehalten hat. Das ist beschrieben in Hiob 31, Vers 24 bis 28. Wenn ich das Gold zu meiner Zuversicht gemacht und zum Feingold gesagt habe, du meine Hoffnung, wenn ich mich freute, dass mein Vermögen so umfangreich war und dass meine Hand Gewaltiges erreicht hatte, Wenn ich das Licht der Sonne sah, wie sie es leuchten ließ und den Mond, wie er prächtig daherzog, und mein Herz sich dann im Geheim betören ließ und ich Kusshände warf. Auch das ist Schuld, die vor den Richter gehört. Ich hätte ja Gott droben verleugnet. Genau, Gott ist ein eifersüchtiger Gott und Gott möchte, dass wir ihm vertrauen und nicht materiellen Dingen, die ja am Ende alle von Gott gemacht sind. Und ich habe mich gefragt, warum gebe ich? Gebe ich das, was ohnehin übrig ist, fürs Gewissen, um das, was vermeintlich Sicherheit gibt, für mich zu behalten? Gott fordert uns auf, unsere Sicherheit in ihm zu haben und dass wir uns auf ihn einlassen. Weil Gott großzügig ist, können auch wir großzügig sein. Und wer wirklich reich sein möchte, der muss mit seinem Besitz großzügig umgehen. So, jetzt haben wir noch, der Stefan hat schon drüber geredet, wie bekommt man Weisheit? Und jetzt kommt genau der gleiche Vers aus Jakobus 1, Vers 5. Da muss wichtig sein, wenn da jetzt schon zum zweiten Mal vorkommt. Wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der allen willig gibt und keine Vorwürfe macht, und sie wird ihm gegeben werden. Am Ende ist ja auch die Weisheit ein Geschenk, was Gott uns anvertraut. Und Gott wird sie uns geben und am Ende dürfen wir sie wieder für Gott einsetzen. Ich möchte schließen mit einem Gedicht. Der Verfasser ist unbekannt. Ich habe das in einem Kommentar gefunden. Wir haben nur ein Leben. Wie schnell vergeht die Zeit? Nur was wir für Gott taten, das bleibt auch in Ewigkeit. Oft sind es nicht große Werke, gesehen von jedermann. Es sind oft kleine Dinge, ganz still für ihn getan.
Das war jetzt der Punkt im Umgang mit dem, was wir haben. Wir haben eine tolle Aufzählung. Jeder hat irgendwas, was er weise verwalten muss. Kann man weise sein oder unweise sein im Umgang mit sich selbst? Wir haben dazu einen Punkt näher beleuchtet und drei Verse dazu gefunden. Wer Zurechtweisung liebt, der liebt es zu lernen. Wer keinen Tadel erträgt, ist dumm wie das Vieh. Klingt erstmal ziemlich hart, aber ich habe dann auch gedacht, auch das hat in die Umgangssprache Eingang gefunden, weil viele Menschen, die vielleicht unweise entscheiden oder vielleicht schwierig sind, oft mit Tieren verglichen werden. Mit Vieh, Esel, Schwein, Kuh oder Gans. Also auch dieser Vers ist so eingegangen in unsere Sprache. Ein weiser Mensch lässt sich belehren. Wenn du Ermahnungen annimmst, bist du auf dem richtigen Weg. Wenn du dich gegen sie sträubst, läufst du in die Irre. Und ein Narr hält alles, was er für tut, für recht, doch ein Weiser hört auf Rat. Also es geht hier darum, wie wir uns vielleicht auch berichtigen lassen. Ich glaube, der größte Feind der Weisheit ist der Stolz. Ich fühle mich doch viel mehr angegriffen oder gekränkt oder verletzt, wenn ich vielleicht berichtigt werde, wenn ich einen Rat bekomme, zurechtgewiesen werde. Dabei ist es doch viel einfacher oder viel besser, darüber, was mir ein anderer gesagt hat, erstmal nachzudenken, als ihm immer gleich zu unterstellen, er möchte mich angreifen und hat irgendwas gegen mich und will mich vielleicht niedrig stellen. Vielleicht ist ja wirklich was dran an diesem Rat. Und vielleicht kann ich es mir zunutze machen. Ich glaube, nur so erlangt man ein weises Herz, wenn man auch darauf hört, was andere einem sagen. Das spielt ein Stück mit rein, auch in den nächsten Punkt, im Umgang mit meinem Nächsten. Da haben wir einmal den Vers gehabt, wo viele Worte sind, geht es ohne Sünde nicht ab. Doch wer die Zunge in Zaum hält, ist klug. Und wer kennt das, dass ein unbedachtes Wort schnell gesagt ist, was nicht wieder zurückgeholt werden kann und Schaden anrichten kann. Und wir im Nachhinein erkennen, weniger ist manchmal mehr. Und dass wir erst denken und dann sprechen. Und dass es auch mal seine Zeit braucht, über Worte und über Entscheidungen nachzudenken. Dass es aber gerade in der heutigen Zeit und in der heutigen Gesellschaft genau in dieser Zeit fehlt. Dass Entscheidungen immer sofort getroffen werden müssen. Das wird von uns erwartet, flexibel zu sein. Ein weiterer Vers, wenn man schon mal als Jugendlicher zusammen ist. Ein Auge, das den Vater verspottet und den Gehorsam gegen die Mutter verachtet, aushacken werden es die Raben am Bach und auffressen die jungen Adler. Auch ziemlich hart dieses Wort, aber es sagt, dass auch Ungehorsam oder Verachtung der Eltern schlecht ist und kein gutes Ende nimmt. Und es ist ja schon so, dass Eltern wirklich Besserwisser sind. Aber das ist auch wirklich so, denn sie wissen es besser, die allermeisten Dinge. Ein junger Mensch möchte klar selber entscheiden, auch das, was er denkt, was gerade dran ist und gut ist für ihn. Und in den allermeisten Fällen ist es das aber nicht. Das sieht man aber erst später. Deswegen ist es gut, auf den besseren Rat der Eltern zu hören, in den allermeisten Fällen. Der Schmuck der jungen Männer ist ihre Kraft, graues Haar aber die Zierde der Alten. Wir haben dann drüber nachgedacht, dass es weise ist, ein gutes Miteinander zwischen Jung und Alt zu haben, dass nicht die Jungen auf ihre Stärke und ihre körperliche Kraft und Fitness pochen und die Älteren auf ihre Lebenserfahrung und sagen, wir können es besser, wir wissen es besser, sondern dass es weise ist, von den Stärken gegenseitig zu profitieren. Woher wissen wir, an wem wir Weisheit sehen und lernen können? Gibt es einen Gradmesser, an dem wir Weisheit, die von Gott kommt, erkennen können? Wir hatten dazu am Donnerstag zur Jugendstunde einen Text, Jakobus 3, wo auch über die Weisheit geschrieben steht. Und da sind drei Merkmale von Weisheit, die von Gott kommt, aufgeschrieben. Die Weisheit von Gott ist demütig, ist großzügig und ist friedfertig. Es gibt eine Weisheit, die über die kluge Lebensführung auf dieser Erde hinausgeht und die kommt von oben. In ihm sind verborgen alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis. Jetzt könnt ihr natürlich auch sagen, ja, es gibt aber auch weise Menschen, die nicht an Gott glauben. Die können auch gute Entscheidungen treffen. Und die kommen auch sehr gut, mitunter vielleicht sogar besser als wir, zurecht im Leben. Und können Konflikte lösen und ihren Lebensalltag geschickt meistern. Wie ist denn das? Müssten die nicht eigentlich dumm sein? Das stimmt. Die gibt's. Aber im Blick auf den wahren Sinn des Lebens sind sie wie alle Menschen, die nicht an Gott glauben, unweise und einfältig, weil sie ihre Weisheit dafür einsetzen, was für das irdische Leben gut ist, um sich eine gute Position auf dieser Erde zu verschaffen, da ja ihrer Meinung nach dem Tod nichts mehr kommt. Aber in der Bibel steht was anderes. Da steht im Psalm 90, Vers 12, so lehre uns den Zählen unsere Tage, damit wir ein weises Herz erlangen. Das heißt, nur wenn wir uns bewusst sind über die Endlichkeit des Lebens, investieren wir weise in die Ewigkeit. Und in 1. Korinther, Kapitel 1, Vers 18 und 19 steht, was mit der Weisheit geschehen wird. Ich werde die Weisheit der Weisen vernichten, und den Verstand der Verständigen werde ich verwerfen. Denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, eine Torheit. Uns aber, die wir errettet werden, ist es Gottes Kraft. Alle Weisheit dieser Welt nützt nichts, wenn sie das Wort vom Kreuz nicht kennt. Warum soll ich jetzt weise sein? Kann ich nicht einfach ganz still und heimlich irgendwo leben und auch vielleicht ohne Weisheit durchs Leben kommen, mich einfach lieber immer nur an den orientieren, die vielleicht danach streben und weise sind? Die Bibel beschreibt in einem sehr schönen Abschnitt den Ausmaß von Weisheit im Leben eines Menschen. In Sprüche 3: Wohl dem Menschen, der Weisheit erlangt, und dem Menschen, der Einsicht gewinnt. Denn es ist besser, sie zu erwerben als Silber, und ihr Ertrag ist besser als Gold. Sie ist edler als Perlen, und alles, was du wünschen magst, ist ihr nicht zu vergleichen. Langes Leben ist in ihrer rechten Hand, in ihrer linken ist Reichtum und Ehre. Ihre Wege sind liebliche Wege, und alle ihre Steige sind Frieden. Sie ist ein Baum des Lebens allen, die sie ergreifen und glücklich sind, die sie festhalten. Der Herr hat die Erde durch Weisheit gegründet und nach seiner Einsicht die Himmel bereitet. Kraft seiner Erkenntnis quellen die Wasser der Tiefe hervor und triefen die Wolken von Tau. Mein Sohn, lass sie nicht aus deinen Augen weichen. Bewahre Umsicht und Klugheit. Das wird Leben sein für dein Herz und ein Schmuck für deinen Hals. Dann wirst du sicher wandeln auf deinem Wege, so dass dein Fuß nicht stoßen wird, sich nicht stoßen wird. Was für eine Zusage und was für ein Ansporn auch, nach dieser Weisheit zu suchen, zu bitten und zu trachten. Und wir haben uns überlegt, was tust du, was tun wir persönlich und auch als Gemeinde dazu, um an Weisheit zu gewinnen? Es soll einfach neu ein Ansporn auch sein, darüber nachzudenken, wie wir oder was die Bibel sagt, wie wir in unseren ganz unterschiedlichen Situationen, in denen wir sind, weise Entscheidungen treffen und ihm auch vertrauen, dass er uns die richtigen Gedanken gibt. Und dann darf ich euch noch sagen, seid nicht traurig oder beunruhigt, wenn ihr als Christ belächelt werdet, weil ihr euch unweise verhaltet vor der Welt, weil ihr eben ehrlich seid oder nicht den Vorteil sucht, weil ihr euch hinten anstellt und die Ellenbogen eingefahren lasst und nicht selbst euer Recht verschafft und anderen helft, ohne selbst etwas davon zu haben. Das entspricht nicht der Weisheit dieser Welt, aber es entspricht ganz gewiss der Weisheit Gottes. Dietrich Bonhoeffer hat es formuliert: Weisheit ist etwas anderes als Wissen und Verstand und Lebenserfahrung. Weisheit ist das Geschenk, den Willen Gottes in den konkreten Aufgaben des Lebens zu erkennen. Und das wünsche ich euch und uns, dass wir das erfahren können, dass wir Entscheidungen treffen können mit der Hilfe Gottes und weise Menschen sein können. Nicht nur, damit unser eigenes Leben gelingt, sondern dass wir eine Hilfe und Segen auch für die Menschen um uns herum sein können. Wir wollen jetzt dazu noch das Lied 474 singen, wo diese Frage auch so steht: Viele Wege gibt es auf dieser Welt, doch einen nur können wir gehen. Das Lied 474.